Gerald Hüther. Mit Freude lernen. Ein Leben lang. Weshalb wir ein neues Verständnis vom Lernen brauchen. 7 Thesen zu einem erweiterten Lernbegriff und eine Auswahl von Beiträgen zur Untermauerung. Gelesen von Michel Winter und Arvid Schalle.
Woran denkst du, wenn du das Wort Lernen hörst? Bei manchen Menschen weckt das Thema ja eher unangenehme Erinnerungen. Sie denken an anstrengende Schulstunden und quälende Langeweile. Für andere ist Lernen Ausdruck reinster Lebensfreude. Sie streben danach, jeden Tag etwas Neues zu erfahren. Geht es nach dem Autor Gerald Hüther, ist Lernen vor allem eines: ein unglaublich kostbares Geschenk der Natur. Hüther hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und in 7 Thesen einen neuen Lernbegriff entworfen. In diesen Blinks lernst du diese Thesen kennen. Dabei bekommst du einen Einblick in die neurobiologischen Grundlagen des Lernens und findest heraus, wie dein Gehirn neue Inhalte speichert. Du erfährst außerdem, warum alle Lebewesen ständig neues Wissen über die Welt erwerben und wie wir auch unseren Kindern das Lernen erleichtern können.
Blink Nummer 1. Wer leben will, muss lernen können.
Ein riesiger Asteroid kollidiert mit der Erde. Eine alles verschlingende Staubwolke wird aufgewirbelt. Die Sonne verschwindet im Dunkeln. Das Klima kühlt ab, Nahrungsquellen versiegen und die Dinosaurier sterben aus. Auf ähnliche Weise sind im Laufe der Evolution immer wieder Tierarten oder gar ganze Ökosysteme ausgelöscht worden. Es überlebten nur diejenigen, die immer wieder neue Wege fanden, sich den Veränderungen der Umwelt anzupassen. Das heißt, dazulernen ist lebensnotwendig. Zum Glück ist fast jedes Lebewesen dazu in der Lage. Wenn es nämlich ums nackte Überleben geht, können Menschen, Tiere und Pflanzen völlig neue Fähigkeiten entwickeln. Schon primitive Einzeller schaffen es, sich vor gefährlichen Fressfeinden zu schützen, indem sie beispielsweise Giftstoffe absondern. Je öfter sie das tun, desto besser werden sie darin, Proteine herzustellen, die für die Produktion des Giftes notwendig sind. Der Einzeller ist nun auf zukünftige Angriffe optimal vorbereitet und hat sein Verhaltensrepertoire um eine neue Fähigkeit erweitert. Auch bei komplexeren Lebensformen spielt sich ein ähnlicher Prozess ab. Weil diese aber nicht nur aus einer, sondern aus Abertausenden von Zellen bestehen, ist es wichtig, dass sie Informationen untereinander austauschen können. Besonders gut darin ist die Nervenzelle. Mit ihren vielen verschiedenen Fortsätzen leitet sie Reize von außen nach innen weiter und ermöglicht dem Organismus so, auf Veränderungen in der Umgebung zu reagieren. Mithilfe großer Mengen von Nervenzellen entdeckten einige Tiere schließlich die selbstgesteuerte Fortbewegung. Auf einmal konnten sie sich völlig neue Lebensräume erschließen. Und weil die wirklich interessanten Dinge, wie Fressen und Jagen, in der Regel in Fortbewegungsrichtung passieren, entwickelten die meisten dieser Tiere im vorderen Teil ihres Körpers besonders komplexe Netzwerke von Nervenzellen. Diese Netzwerke nennen wir heute Gehirn. Durch die ungeheure Vielfalt von Nervenzellen, die miteinander kommunizieren können, entsteht ein grenzenloses Potenzial an Lernmöglichkeiten. Indem unser Gehirn Nervenzellen miteinander zu neuronalen Lernpfaden verknüpft, speichert es prägende Erfahrungen als neues Wissen ab. So kann der Organismus Neugelerntes auch strukturell verankern.
Die erste These zu einem neuen Lernbegriff beschreibt daher Lernen als evolutionäre Überlebensnotwendigkeit.
Das Gehirn übernimmt dabei eine wichtige Rolle, indem es Lerninhalte in neuronalen Verknüpfungen dauerhaft speichert. Doch auch wenn es mal nicht um Leben und Tod geht, ist Lernen für jeden von uns existenziell. Denn nur so schützen wir unser inneres Gleichgewicht.
Blink Nummer 2. Lernen schafft ein Gleichgewicht zwischen Innen- und Außenwelt.
Für jedes Lebewesen, auch für uns Menschen, bedeutet Lernen eine innere Anpassungsleistung an veränderte äußere Umstände. Nur so können wir drohenden Gefahren trotzen und wertvolle Energie sparen. Alles Leben strebt einen Zustand harmonischer Ausgeglichenheit an, der in der Wissenschaft Kohärenz genannt wird. Die inneren Vorgänge eines kohärent organisierten Wesens stehen in optimalem Einklang mit den Vorgängen der Außenwelt. Weil dabei alle Bestandteile des Organismus perfekt zusammenarbeiten, verbraucht ein kohärenter Organismus nur ein Minimum an Energie. Wird dieses Gleichgewicht nun durch äußere Faktoren gestört, erhöht sich der Energieverbrauch der Zellen. Meistens wird dann im Gehirn nach einem bereits gespeicherten Reaktionsmuster gesucht. Nur wenn davon keines passt, wird ein neuer Lernprozess in Gang gesetzt, damit die innere Ordnung wiederhergestellt und das Energiedefizit ausgeglichen werden kann. Wie anstrengend das ist, weiß jeder, der schon mal etwas völlig Neues lernen musste. Nehmen wir als Beispiel das Autofahren. Anfangs musstest du über jeden Handgriff einzeln nachdenken, und das war erstmal furchtbar anstrengend. Doch mit etwas Übung gelangen die meisten Bewegungsabläufe irgendwann automatisch. Das zunächst aufgeregte Gehirn beruhigte sich, der Energieverbrauch normalisierte sich und die Kohärenz war wiederhergestellt. Auch Tiere und Pflanzen lernen erst dann etwas Neues dazu, wenn ihre innere Ordnung ins Wanken gerät. Wenn zum Beispiel zu viele Giraffen an einem Akazienbaum knabbern, ist dessen Fortbestehen in Gefahr. Um an den langbeinigen Schädlingen nicht zugrunde zu gehen, lernten Akazien Bitterstoffe zu bilden. Weil Giraffen keine bitteren Blätter mögen, suchten sie sich eine neue Futterquelle. Und der Akazienbaum war gerettet.
Daher besagt die zweite These, dass jedes lernende Wesen seine innere Ordnung wiederherstellen und den Organismus so vor Energieverlust bewahren möchte.
Doch damit nicht genug. Wenn ein Lebewesen etwas dazulernt, hat das meist Folgen für seine unmittelbare Umgebung. Im nächsten Blink werden wir sehen, warum ein Lernprozess deshalb auch ein kollektiver Vorgang ist.
Blink Nummer 3. Niemand lernt für sich allein.
Kein Lebewesen existiert für sich allein. Fast alle Tiere sind auf den Schutz eines Rudels angewiesen, jede Pflanze auf ein funktionierendes Ökosystem und jede Zelle auf die Kooperation ihrer Nachbarzelle. Jeder Lernvorgang muss deshalb als Gemeinschaftsleistung vollzogen werden. Ein gutes Beispiel für ein erfolgreich lernendes Kollektiv ist eine Elefantenherde. Werden ihre Wanderrouten durch eine Naturkatastrophe unbegehbar, suchen alle gemeinsam nach neuen Wegen und Futterquellen. Auch Menschen haben schon früh entdeckt, dass es sich in der sozialen Gemeinschaft am besten lernt. Dort können die erlernten Fähigkeiten Einzelner nicht nur an die eigenen Nachkommen weitergegeben, sondern auch mit den anderen Mitgliedern der Gruppe geteilt werden. So wird ein Lernprozess ermöglicht, bei dem sich alle als Gruppe weiterentwickeln können. Dass Zusammenarbeit zu den Grundprinzipien des Lernens gehört, lässt sich auch an der Entwicklung von Stammzellen eines Embryos auf ihrem Weg zu hochspezialisierten Körperzellen beobachten. Anfangs ist eine solche Stammzelle noch eine sogenannte omnipotente Alleskönnerzelle. Das bedeutet, sie hat das Potenzial, sich in jede beliebige Körperzelle zu entwickeln. Liegt sie jedoch in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer spezialisierten Zelle, beeinflusst das zwangsläufig ihre Entwicklung. Die Stammzelle beginnt auf die veränderte Umgebung zu reagieren, indem sie ihren Stoffwechsel anpasst. Durch diesen Prozess sondert sie andere Signalstoffe in ihre Umgebung ab als vorher und beeinflusst so ihrerseits die Lebensbedingungen benachbarter Stammzellen. So werden diese wiederum dazu gezwungen, sich anzupassen. Durch diese Kettenreaktion spezialisieren sich die anfangs noch omnipotenten Stammzellen und verwandeln sich im Laufe der Zeit etwa in Leber-, Haut- oder Bindegewebszellen. Auch im Gehirn geht es nicht ohne Teamwork. Beim Lernen verbinden sich gleich mehrere Nervenzellen über ihre Synapsen miteinander und verankern so neue Lerninhalte in der Hirnstruktur. Machen wir zum Beispiel im Straßenverkehr die Erfahrung, dass eine rote Ampel anhalten bedeutet, sendet unsere Wahrnehmung ein entsprechendes Signal über unsere Nervenbahnen zum Gehirn. Dort macht sich dann eine ganze Mannschaft fleißiger Nervenzellen daran, eine entsprechende neuronale Autobahn zu bauen. Erst dann kann sich das Gelernte tief in unser Gehirn einprägen und sich mit der Zeit automatisieren. Dann treten wir ohne nachzudenken auf die Bremse, sobald wir ein rotes Licht sehen.
Egal ob Gemeinschaft, Zellklumpen oder Menschenhirn. Laut der dritten These lernt ein lebendes System nur, wenn die einzelnen Mitglieder miteinander kooperieren.
Das ganze Leben steckt voller Lernangebote. Würden wir jedes einzelne davon wahrnehmen, hätten wir ganz schön viel zu tun. Doch wovon hängt eigentlich ab, welche Inhalte es in unseren Kopf schaffen und welche nicht?
Blink Nummer 4. Wir lernen nur, was uns berührt.
Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir mögen keine Veränderungen. In einen Lernprozess begeben wir uns nur, wenn uns etwas wirklich wichtig ist. Und wichtig heißt in dem Zusammenhang relevant für unseren Alltag. Außerdem gilt, Lerninhalte müssen auch körperlich erfahren werden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir den Beginn unseres Lebens im Mutterleib verbracht haben. Abgeschirmt von der Außenwelt kamen die ersten Impulse, die unsere Nervenzellen erreichten, direkt aus dem eigenen Körper. Deshalb sind wir auch später nur zu wahrer Veränderung in der Lage, wenn uns eine Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht. Bestimmt kennst du solche prägenden Sinneseindrücke. Dein Herz beginnt zu rasen, du bekommst einen Schweißausbruch oder es stockt dir der Atem. Deshalb sollten wir uns die physische Ebene des Lernens auch in der Schule zunutze machen und den Unterricht als sinnliche Erfahrung gestalten. Erfahrene Pädagogen wissen, Kinder behalten das ABC leichter, wenn sie es singen oder malen, und haben mehr Freude am Chemieunterricht, wenn sie selbst Experimente durchführen dürfen. Überhaupt ist Freude ein wichtiger emotionaler Anker für jeden Lernprozess. Kleine Kinder lernen deshalb mit so spielerischer Leichtigkeit und atemberaubender Geschwindigkeit, weil jede neue Entdeckung einen Sturm der Begeisterung in ihnen auslöst. Ist ihnen der erste selbstständige Schritt gelungen, haben sie endlich ihre Schuhe selbst zugebunden oder zum ersten Mal ein gedrucktes Wort entziffert, sind sie erfüllt von tiefen Glücksgefühlen. Die Glücksgefühle aktivieren wiederum das emotionale Zentrum im Gehirn. Dort setzen dessen Nervenzellen große Mengen sogenannter neuroplastischer Botenstoffe frei. Diese sind das wichtigste Baumaterial für die Bildung neuer synaptischer Verbindungen. Ohne diesen emotionalen Dünger haben Lerninhalte kaum eine Chance, langfristig im Kopf gespeichert zu werden.
Die vierte These lautet also, dass wir Dinge nur dann nachhaltig lernen können, wenn sie für unser tägliches Leben von Bedeutung sind und wenn sie uns mit positiven Gefühlen erfüllen.
Übrigens, wie ein Lernprozess genau abläuft, hängt auch davon ab, was für Erfahrungen wir gesammelt und welche Problemlösungsstrategien wir bereits erprobt haben. Mehr dazu erfährst du im nächsten Blink.
Blink Nummer 5. Lernen ist Erfahrungssache.
Jedes Lebewesen geht mit Veränderungen auf seine eigene Weise um. Auch bei uns Menschen ist das Spektrum an möglichen Reaktionen individuell verschieden. Bei jeder Herausforderung scannt das Nervensystem erstmal alle schon gespeicherten Reaktionsmuster. Findet es unter ihnen keine passgenaue Lösung, werden alte Gewohnheiten angepasst oder weiterentwickelt. Streng genommen bedeutet dies, dass selbst das hochentwickelte menschliche Gehirn nur Dinge lernen kann, die vorher bereits in Ansätzen vorhanden waren und an vorangegangene Erfahrungen anknüpfen. Bei einer Wahrnehmung, die zu keiner der bisher gespeicherten Reaktionsmustern passt, versteht unser Gehirn also nur Bahnhof. Das erklärt, warum es so wichtig ist, in jedem Lernprozess den richtigen Grad zwischen Über- und Unterforderung zu finden. Ist eine Aufgabenstellung zu schwer, hat das Gehirn nichts, worauf es aufbauen kann. Ist sie zu einfach, fehlt ihm der Anreiz, sich weiterzuentwickeln. Je mehr Erfahrungen allerdings von unseren Synapsen verwertet wurden, desto vielfältiger sind die Möglichkeiten, daran anzuknüpfen, und desto schneller und leichter lernen wir dazu. Besonders prägend für die Entwicklung unseres Gehirns sind dabei unsere ersten Lebensjahre. In dieser Zeit ist das menschliche Denken besonders formbar, weil wir mit einem noch unfertigen Gehirn auf die Welt kommen. Darin sind zwar alle lebensnotwendigen Nervenzellen vorhanden, aber es wurden noch lange nicht alle Synapsen miteinander verknüpft. So kann jeder Sinneseindruck, der auf die kindliche Wahrnehmung trifft, in eine neue Lernerfahrung verwandelt werden. Jeder neue Duft, jedes Geräusch und jede Berührung, die wenigstens eine kleine Schnittmenge mit einer Vorerfahrung aufweist, regt die Synapsen dazu an, neue neuronale Lernpfade zu bahnen. Sind wir hingegen schon etwas älter, ist die Versuchung des Gehirns groß, einfach auf eine bereits vorhandene Synapsenverbindung zurückzugreifen. Die gute Nachricht ist aber, dass wir ein Leben lang neue Erfahrungen machen und damit unsere Hirnstruktur beeinflussen können. Auch wenn das nicht mehr so schnell geht wie in den ganz jungen Jahren, können synaptische Verbindungen, die nicht mehr regelmäßig genutzt werden, jederzeit aufgelöst und zu neuen Nervenverbindungen verknüpft werden.
Merken wir uns also für These Nummer 5, dass Lernprozesse im menschlichen Gehirn auf der Erweiterung bereits vorhandener Erfahrungen beruhen und bis ins hohe Alter weiterentwickelt werden können.
Ob wir nun von positiven oder negativen Erfahrungen geprägt wurden, hängt vor allem von den Beziehungserfahrungen unserer Kindheit ab.
Blink Nummer 6. Lernen ist Beziehungsarbeit.
Keine Frage, unser Gehirn kann Außergewöhnliches leisten. Und doch neigen wir dazu, seine Rolle im Lernprozess überzubewerten. So staunte Gerald Hüther nicht schlecht, als er während eines Experimentes feststellte, dass Küchenschaben selbst dann noch Neues lernen können, wenn man ihr Gehirn entfernt. Auch der Blick auf primitivere Lebensformen, wie etwa Süßwasserpolypen, beweist, dass das Gehirn an sich nicht der alleinige Faktor ist, der Lernen ermöglicht. Unverzichtbar sind hingegen intakte Beziehungen zu anderen Artgenossen. Wie du bereits gehört hast, lernt es sich am besten in einer sozialen Gemeinschaft. Der Schutz der Gruppe ist nicht nur in der freien Wildbahn überlebenswichtig, sondern auch für den zivilisierten Menschen von zentraler Bedeutung. Beinahe unser gesamtes Können haben wir nämlich Anregungen von Artgenossen zu verdanken. Nur indem andere ihr Wissen mit uns teilen, lernen wir dazu. Egal, ob es sich dabei um Quantenphysik oder das kleine Einmaleins handelt. Ohne die Hilfe unserer Mitmenschen hätten wir als Kinder vermutlich noch nicht mal laufen und sprechen gelernt. Die Fähigkeit, mit anderen in Beziehung treten zu können, ist deshalb die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. Und weil Lernen überlebenswichtig ist, kommen Kinder mit einer ungeheuren emotionalen Offenheit auf die Welt. Sie sind auf der Suche nach Vorbildern, die sich ihrer annehmen und ihnen zeigen, wie man sich in dieser Welt zurechtfindet. Also begegnen sie anderen Menschen von Natur aus mit Vertrauen und Zuneigung. Wird aber das kindliche Bedürfnis nach einer stabilen und emotionalen Bindung enttäuscht, wird dieser wichtige Austausch gestört. Sobald ein Kind unterbewusst spürt, dass es nicht wirklich gemocht oder nicht ernst genommen wird, zerbricht in ihm das angeborene Urvertrauen gegenüber seinen Mitmenschen. Das kindliche Gehirn verfällt dann in einen Stresszustand und verliert zunehmend die Fähigkeit, komplexe Verschaltungen zwischen den Nervenzellen herzustellen. So können neue Lernerfahrungen nicht richtig verankert werden. Vermutlich liegt hierin auch die Ursache, dass dem Gehirn solcher Kinder die neuroplastischen Botenstoffe fehlen, die es für die Herstellung neuer Synapsenverbindungen bräuchte. Die werden aber nur bei positiven Gefühlszuständen ausgeschüttet. Wir müssen uns also nicht wundern, wenn Kinder, die unter Angst und Leistungsdruck aufwachsen, sich mit dem Lernen schwer tun.
Halten wir für die sechste These also fest: Positive und vertrauensvolle Beziehungen sind die Grundvoraussetzung für die Entwicklung der menschlichen Lernfähigkeit.
Doch in einer leistungsorientierten Gesellschaft bilden solche Idealbedingungen leider die Ausnahme.
Blink Nummer 7. Lernen auf der dunklen Seite der Macht.
Allen Lebewesen dieser Erde ist gemeinsam, dass sie sich lernend an ständig wandelnde Umweltbedingungen anpassen können. Anders als man lange glaubte, ist Lernfähigkeit also kein menschliches Alleinstellungsmerkmal. Doch einzig der Mensch ist dazu in der Lage, die Lernfähigkeit anderer für seine eigenen Zwecke nutzbar zu machen. Schon lange bevor Nobelpreisträger Pavlov und sein Hund den Nachweis erbrachten, dass man jedes Lebewesen mit der Aussicht auf Belohnung auf ein bestimmtes Verhalten konditionieren kann, richteten Menschen Tiere ab und dressierten sie. So konnten sie sie in der Landwirtschaft einsetzen oder im Zirkus vorführen. Dabei spielte nicht nur das Leckerli, sondern auch die Peitsche eine wichtige Rolle. Denn auch die Angst vor Bestrafung ist eine mächtige Triebfeder. Die Kehrseite dieses Prinzips von Belohnung und Bestrafung ist aber, dass es nur durch Unterwerfung funktioniert. Unglücklicherweise übertrug man diese Logik im Laufe der Geschichte auch auf die klassischen Bildungseinrichtungen. Die ersten allgemeinbildenden Volksschulen gingen nämlich aus Kadettenschulen hervor. Diese hatten das Ziel, aus den Schülern gefügige Untertanen zu machen. Nur so konnte man in einer hierarchischen Gesellschaft gehorsame Soldaten rekrutieren. Auch wenn die Prügelstrafe in den meisten Ländern längst abgeschafft ist, hält sich die Tradition der Unterwerfung bis heute hartnäckig. In vielen Klassenzimmern herrscht laut dem Autor ein steiles Autoritätsgefälle, innerhalb dessen der Lehrer die Rolle des herrschenden Subjektes einnimmt und die Schüler zum Objekt degradiert werden. Hier steht also nicht die Lernfreude im Vordergrund, sondern der Selbstschutz. Das Gehirn des unterworfenen Schülers ist so sehr damit beschäftigt, Bestrafung zu vermeiden und Belohnungen zu ergattern, dass die kognitive Verarbeitung des Unterrichtsstoffes bestenfalls ein Nebenprodukt ist. Mit eigenständigem und nachhaltigem Lernen hat das nichts mehr zu tun. Auf die systematische Objektivierung ihrer Persönlichkeit reagieren die meisten Schüler entweder mit feindseligem Trotz oder mit quälenden Selbstzweifeln. In beiden Fällen geht die Lernfreude vor die Hunde. Solche Kinder verlieren dann die Lust am spielerischen Entdecken der Welt und trauen sich nicht mehr, ihre Gedanken laut auszusprechen. Im Schulalltag geht es dann nur noch um Bewertungen und Benotungen, um Gewinner und Verlierer.
Laut der siebten These können Lernprozesse also auch durch Sanktionen erzwungen werden. Das geht jedoch auf Kosten der Lebensfreude und des Wohlbefindens.
Und genau deshalb ist es so wichtig, gute Lernbedingungen zu schaffen.
Blink Nummer 8. Spielerisch durch die Schuljahre.
Mit etwa 12 Jahren sollte Gerald Hüther im Musikunterricht sein Können unter Beweis stellen und vor versammelter Klasse ein Lied vorsingen. Obendrein sollte er dafür benotet werden. Der kleine Gerald fühlte sich erniedrigt und vorgeführt. Bis heute steigt ihm die Schamesröte ins Gesicht, wenn er an dieses Erlebnis erinnert wird. Mit dieser negativen Lernerfahrung war nicht nur sein Interesse am Musikunterricht dahin, auch mit der Freude am Singen war es für immer vorbei. So oder so ähnlich verlieren viele Schüler die Lust am Lernen. Das wirksamste Gegenmittel gegen den lähmenden Lernfrust sind deshalb positive Erfahrungen. Positive Erfahrungen machen junge Menschen immer dann, wenn sie sich gebraucht fühlen. Gerade Kindern sollte man daher erlauben, ihre Umwelt mitzugestalten und dabei ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Vielleicht wollen sie einen Streichelzoo aufbauen, ein Theaterstück aufführen oder einen Flohmarkt veranstalten. Kindliche Lernfreude wird vor allem durch praktisches Tun befördert. Hören wir also auf, unsere Jüngsten den lieben langen Tag mit grauer Theorie zu quälen, und erlauben wir ihnen, ihrem Tatendrang zu folgen. Ein Katzenjunges lernt das Mäusefangen ja auch nicht durch ein streng durchgetaktetes Trainingsprogramm, sondern indem es spielerisch sein Potenzial erkundet. Auch Menschenkinder lernen am besten, wenn man sie spielen lässt. Leistungsdruck und Notenterror stören dabei nur. Ein Kind, das frei spielen darf, wird sich von ganz allein entwickeln und intuitiv einen Schwierigkeitsgrad wählen, der zu seinen individuellen Fähigkeiten passt. Wenn die natürliche Lernfreude von Kindern unbeschädigt bleibt, kann man sie auch von Lerninhalten überzeugen, die ihnen bisher noch fremd waren. Dazu müssen sie aber von einem Erwachsenen eingeladen werden, der das, was er vermittelt, aufrichtig liebt. Nur dann kann der Funke der Begeisterung auf die Schüler überspringen und Lust auf neue Entdeckungen entfachen. Ein Lehrer, der eine inspirierende Unterrichtsatmosphäre schafft, ermutigt seine Schüler dazu, über die eigenen Grenzen hinauszugehen.
Kurz, wenn Kinder ungestört ihrer Fantasie folgen dürfen, wächst ihre Lernfreude von ganz allein.
Und wenn wir auch nach der Schule in den Genuss positiver Lernerfahrungen kommen wollen, sind wir als Gesellschaft dazu aufgerufen, in unsere Beziehungen zu investieren. Wir brauchen eine Kultur der Offenheit und Augenhöhe, der Rücksichtnahme und des Respekts. Wenn wir uns gegenseitig beschützen und ermutigen, können wir jeden Tag gemeinsam lernen und zusammen wachsen.
Das waren die 7 Thesen von Gerald Hüther. Und die stammen aus dem Buch Mit Freude lernen ein Leben lang. Fassen wir noch einmal zusammen. Unter Lernen versteht Gerald Hüther die Fähigkeit eines Lebewesens, sich verändernden Lebensbedingungen anzupassen. Diese Gabe ist allen Menschen, Tieren und Pflanzen angeboren und sichert ihr Überleben. Ausgelöst wird ein Lernprozess in der Regel durch eine Störung von außen, die die innere Ordnung durcheinanderbringt. Durch den Erwerb einer neuen Fähigkeit wird das Gleichgewicht schließlich wiederhergestellt. Um das gelernte Wissen zu speichern, schmiedet das Gehirn verschiedene Nervenzellen zu neuen Verbindungen und entwickelt bereits bestehende neuronale Verschaltungen weiter. Dazu braucht es Botenstoffe, die nur dann freigesetzt werden, wenn wir von Gefühlen des Glücks und der Begeisterung erfüllt sind. Wollen wir andere zum Lernen inspirieren, müssen wir sie mit unserer Begeisterung anstecken. Und weil wir am besten im Team lernen, sollten wir unsere Beziehungen pflegen und ein vertrauensvolles und kooperatives Umfeld schaffen. Gelingt uns das, bleibt unsere Freude am Lernen ungetrübt und wird zum Ausdruck purer Lebensfreude. Und wenn du jetzt Lust aufs Lernen bekommen hast, dann stöber doch einfach noch ein wenig in der Blinkist-Bibliothek. Viel Spaß und bis bald!